Achtung, Theologie, miteinander Glauben denken. Mit Pastor Roland Toba.
Glaube ist was richtig Schönes, denn Gott wendet sich uns zu. Er zeigt sich uns in seiner Liebe und das gilt ausnahmslos jedem von uns. Ja, ist das tatsächlich immer so? Es gibt ja auch die Erfahrung, dass Gott gar nicht da ist, dass er abwesend ist. Und das kann total reinhauen. Bitter und unsäglich schmerzhaft kann das sein. Als glaubender Mensch und gelegentlich auch ziemlich ungläubiger Mensch kann ich gar nicht anders, als darüber nachzudenken. Lass uns das miteinander tun. Und schön, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du dabei bist. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist eine an Gott gerichtete Frage. Gott, bist du auch für das Böse zuständig? Wir springen sofort rein ins Thema. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So bekennen wir Christen das im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir fragen aber dennoch, hat Gott tatsächlich mit allem was zu tun? Mit dem, was uns gefällt und schön ist? Ja, das geht uns Christen ja in diesem Fall leicht über die Lippen. Aber auch mit dem, was total schlimm und schrecklich ist? Ja, wenn die Sonne scheint im Leben, wenn alles schön ist, dann fällt es wohl ganz leicht, Gott dahinter zu sehen. Wenn reichlich zu essen und zu trinken da ist oder wenn wir bewahrt worden sind, etwa vor einem Unfall oder so. In meinem Leben gab es so 3 oder 4 ganz elementare Ereignisse, wo ich mit dem Leben davongekommen bin. Und für mich ist das Bewahrung. Da hat Gott mich bewahrt. Na klar, ich könnte das auch anders deuten. Ich könnte dann auch sagen, ja, da waren die Leitplanken auf der Autobahn, die sich günstig auf die Gesamtsituation bei eisglatter Fahrbahn ausgewirkt haben. Ich könnte sagen, und weil mein Auto trotz des Blechschadens noch fahrtüchtig war, konnte ich das auf der Autobahn querstehende Auto wegfahren und eine Massenkarambolage verhindern mit vielleicht vielen Toten und Schwerverletzten. Ja, und irgendwie stimmt das ja alles auch. Wenn ich die Begleitumstände betrachte, in meiner Wahrnehmung, wenn ich so zurückblicke, dann waren das Aspekte, die wohl auch alle irgendwie eine Rolle spielten. Und dennoch habe ich überhaupt keine Probleme damit zu sagen, da bin ich von Gott bewahrt worden. Andere Menschen werden ähnlich erlebte Situationen vielleicht ganz anders deuten. Als Christ deute ich solche Erlebnisse als Gottes liebesvolles Eingreifen, als sein Helfen, als sein Bewahren. Ja, auch in der Bibel kommen viele Geschichten vor, wo geradezu in den höchsten Tönen Gott die Ehre gegeben wird für sein rettendes Eingreifen, für seine Bewahrung. Überhaupt ist es aus meiner Sicht auch ganz gut, immer wieder ein dankbares Herz zu bekommen, wenn es gut gegangen ist, wenn wir Schönes erleben. Aber was ist mit der ganz anderen Seite des Lebens, wo Menschen sich gegenseitig unendlich viel Leid zufügen? Und da würde ich mir wünschen, dass Gott deutlich bei den Kriegen, die Menschen machen, eingreift. Aber so richtig brisant wird unser Thema, wenn wir fragen, wo ist Gott denn in Katastrophen, die ganz eindeutig eben nicht menschengemacht sind, wo er in Katastrophen, die unverschuldet sind von uns Menschen, wo Katastrophen hereinbrechen, zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Erdbeben. Oder auch ganz persönlich gefragt, wo ist Gott in Krankheiten, die oft ganz viel Leid und Schmerzen verursachen? Wo genetische Konstellationen sich einfach sehr ungünstig auswirken und auch krank machen? Wo ist Gott bei sowas? Oder hat er womöglich überhaupt gar nichts mit all dem zu tun? Aber dann sind wir auch sofort bei der Frage, ist er denn wirklich der allmächtige Gott? Ist er der, der alles wirkt? Oder ist er es nicht? Bevor wir jetzt hier weiterdenken, möchte ich unbedingt sagen, es wäre völlig falsch und gar nicht gut und richtig, wenn wir Menschen, die Schlimmes erleben und durchleiden, dass wir denen dann eigene Überlegungen über die Gottheit Gottes und seine Allmacht vortragen. Bloß nicht. Das wäre völlig unangebracht. Da ist nämlich was ganz anderes angesagt, nämlich still sein, mitleiden und nicht schlaue Sachen sagen. In solchen Situationen sind alle Erklärungsmodelle gar nicht schlau. Bestimmt auch immer falsch, selbst wenn sie sogar richtig wären. Es gibt in der Bibel ein gutes Beispiel, wo Freunde eines schwer leidenden Menschen alles richtig machen. Und zwar die Freunde von Hiob. Allerdings nur ganz am Anfang, als sie ihn besuchen. 7 Tage und 7 Nächte lang haben sie nämlich nichts gesagt. Da haben sie nämlich die Klappe gehalten. Geweint haben sie mit Hiob zusammen. Als sie dann den Mund aufmachten und mit ihren schlauen Erklärungsmodellen versuchten, das Leiden von Hiob, Gott und die Welt an sich zu erklären, uiuiui, da wird's vor allem für Hiob total gruselig. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Buch Hiob ist für Literaturliebhaber ein Hochgenuss. Man muss sich nur mal die Gestaltung der Monologe bzw. der Dialoge angucken. Aber zugleich lässt uns dieses Buch emotional ganz tief eintauchen in unsere eigene menschliche Existenz. An dieser Stelle nur eines: Nicht philosophieren, nicht theologisieren mit anderen Menschen im Schmerz des Leidens. Außer vielleicht, wenn die betreffende Person selbst solche Fragen aufwirft. Nun ja, in diesem Audio machen wir das jetzt und fragen, haben wir es bei Gott tatsächlich mit Gott als dem allmächtigen Gott zu tun, der alles wirkt oder eben nicht? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann ist mir wichtig, dass ich euch hier nicht nur irgendwie was vortrage. Ich sage hier also nicht so und so oder so ist das und ihr sagt dann nicht einfach, ach so. Nee, so geht Theologie nicht. Als wir überlegt haben, wie dieses Podcast-Projekt heißen soll, da haben wir das ganz bewusst so formuliert. Achtung Theologie. Miteinander Glauben denken. Denn Glauben denken und Theologie, das hat nicht nur was mit Einzelnen zu tun, die da irgendwie Spaß dran haben. So nach dem Motto, die sollen das mal machen und wir vertrauen dann darauf, was die machen. Nein, nein, nein. Glauben denken und Theologie, das ist die Aufgabe von uns allen und zwar im Miteinander. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass Glaube und Theologie immer in eine Auslegungsgemeinschaft der Glaubenden hineingehört. So war das von Anfang an im Judentum und auch von Anfang an beim Auslegen biblischer Texte. Und bei Christen sollte es genauso sein. Ich sag's mal so: Glauben denken geschieht da, wo 2 oder 3 im Namen Jesu zusammen sind. Es geschieht da freilich noch mehr, aber das geschieht da eben auch zum Segen für alle. Glaube und Theologie gehören immer in die Auslegungsgemeinschaft der Glaubenden hinein. Ja, und wie geht das dann unter uns? Das geht so, dass jemand was über den Glauben sagt. Oder vielleicht auch beim Austausch über einen Bibeltext. Und eine andere Person sagt dann, ach, interessant, ich füge aber noch das und das hinzu. Jemand anders sagt dann, oh, da kann ich aber gar nicht so mit. Wir sollten dann nochmal einen Schritt zurücktreten und nochmal neu das Ganze bedenken. Jemand anderes sagt meinetwegen, nein, 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 wir brauchen da einen ganz anderen Zugang dafür. Ich habe da mal nachgedacht. Und ja, und dann tauschen sich alle darüber aus. Und was ich persönlich in diesem ganzen Prozess im Miteinander so gut finde, Gott macht da gerne mit. Er ist dabei mit seinem Geist. So geht das. Ob das in der Kirchenleitung oder bis in konkrete Gemeindekreise hinein geschieht, so muss es sein. Überall da, wo Glaubende zusammenkommen, können, dürfen und sollen sie sich sprachfähig beteiligen und eben auch mitmachen. Was gar nicht geht, dass einer vorgibt, was gilt und was nicht. Und ich sage es jetzt als Seelsorger. Wenn du dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, in einer Gruppe befindest, wo einer oder Einzelne vorgeben, in welche Richtung alle zu marschieren haben, ob das politisch ist oder religiös, sieh zu, dass du ganz schnell diese Gruppe verlässt. Also, du und ich, liebe Hörerin, lieber Hörer, wir machen das jetzt hier im Podcast miteinander. Na klar, bringe ich mich hier erstmal persönlich mit diesem Aufschlag ein, bringe diesen oder jenen Impuls. Selber denken, ja, ganz wichtig. Und wenn ihr das eine oder andere positiv als Impuls beim Weiterdenken aufnehmt, schön. Aber auch wenn du sagst, oh, das sehe ich aber ganz anders als Roland, ja, ist doch okay. Wichtig für uns alle, finde ich dabei, dass wir im Miteinander Lernende sind und dass wir es auch bleiben. So. Haben wir es denn nun bei Gott tatsächlich mit Gott als dem allmächtigen Gott zu tun, der alles wirkt, oder nicht? Wenn wir zu diesem Thema verschiedene Menschen hören, auch in der Theologie ist das so, dann kriegen wir ganz grob gesagt zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen über Gott. Völlig selbstverständlich sagen die einen, Gott ist der Allmächtige und er hat mit allem was zu tun. Und die anderen sagen, nein, 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 das Böse, die Pandemien und so, das haben Menschen gemacht und sie haben das zu verantworten. Damit hat Gott nichts zu tun. Ja, wie denn? Man konnte zum Beispiel zwei ganz extreme Positionen in der Pandemiezeit von glaubenden Menschen hören. Die einen, die waren überzeugt davon, diese Pandemie, die kommt als Gericht Gottes von Gott. Das ist die Quittung für das gottlose Verhalten der Menschen. Tja, da muss man erstmal Luft holen, wenn man das hört. Und die anderen, die sagten, Gott hat mit Corona nichts zu tun, denn das passt auch nicht zu dem Gott, der ja Liebe ist. Also schieben wir ihm solche bösen Sachen nicht in die Schuhe. Ich verstehe diese Aussage sehr gut, dass Gott zum Beispiel mit Corona nichts zu tun hat. Einerseits, weil Gott ja tatsächlich Liebe ist und wir das schlicht nicht gedanklich zusammenkriegen. Und andererseits, weil man ja irgendwie auf diese Behauptung reagieren will, dass das das Gericht Gottes sei. Ja, man kann sich wirklich aufregen, wenn irgendwelche religiösen Typen so selbstherrlich von Gott reden, als ob sie selber Gott wären. Nur... Man muss dann selber auch aufpassen, dass man es nicht ähnlich macht und eben nur in eine gegensätzliche Position hineinkommt und dass man dann einfach das Gegenteil behauptet. Das geht ja schon deshalb nicht, weil wir Menschen sind. Wir sind nicht Gott. Ja, aber wie ist das denn nun mit dem allmächtigen Gott, wie wir es ja im Glaubensbekenntnis bekennen? Was aus meiner Sicht unbedingt zu bedenken ist in unserem ganzen Fragenkomplex, das sind zwei Aussagen über Gott, die Martin Luther macht. Und wenn Martin Luther Gott meint, dann meint er den allmächtigen Gott, den, der alles wirkt. Also er meint nicht etwa einen Gott, der zwar vieles weiß, aber nicht alles, aber doch eine Menge. Er meint nicht etwa einen Gott, der hier und da eingreift, je nachdem, aber es da und dort einfach laufen lässt, der zwar traurig ist, wenn er das viele Schreckliche und Böse in der Welt sieht, aber dem weitestgehend die Hände gebunden sind, wenn er die Menschen sieht mit ihren Kriegen und das ganze Leid. Und ich finde, wenn Luther vom Allmächtigen, wohlgemerkt, vom Allmächtigen als dem allwirksamen Gott spricht, dann hat er damit viele Bibelaussagen auf seiner Seite. Also zwei Aussagen über Gott. Die hat er übrigens in seiner Schrift De Servo Arbitrio, das ist die Schrift vom unfreien Willen, die er verfasst hat, gegen Erasmus von Rotterdam 1524. Da hat er das dargelegt. Also da spricht er in zwei Aussagen über Gott. Die eine, wenn es um Dinge geht, die unbegreifbar schlimm sind, dann spricht er vom Deus absconditus, also von dem verborgenen Gott. Und wenn es um Gott geht, wie er Menschen liebevoll hilft und sich ihnen barmherzig zuwendet, dann spricht Luther vom Deus revelatus, also dem offenbarten Gott. Und damit meint er den Gott, der sich uns in lauter Liebe zeigt und zuwendet. Was hier sehr zu beachten und auch zu würdigen ist, Luther widersteht dem Versuch, Gott nur für das Gute zu reservieren und zu sagen, ja, woher das andere kommt, habe ich auch keine Ahnung. Man hat das ja auch immer wieder versucht, irgendwie das Böse und das Gute zu erklären, so dass das schön systematisiert ist. In vielen Religionen ist das dann eben alles ganz klar aufgeteilt in der Götterwelt. Die bösen Götter, ja, die machen das Böse und die Guten, die machen das Gute. Und für die Menschen war damit alles geklärt. Nur muss man dann zusehen, dass man mit den Opfergaben die guten Götter bei Laune hält. Ja, und die Bösen, die muss man besänftigen. Ja, und in christlicher Tradition hat man es oft ähnlich gemacht. Die guten Dinge, die macht Gott, und die bösen, der Teufel. Ja, dann ist auch alles schiedlich friedlich aufgelöst und eingeteilt. Aber letztlich hast du dann auch ein Zwei-Götter-System, wenngleich der wirklich wahre Gott sich am Ende doch durchsetzen wird. Oder aber man teilt das so auf. Gott macht das Gute und die Menschen machen immer alles ganz schlimm. Die machen immer alles kaputt. Tja, da haben wir dann auch alles irgendwie aufgelöst. Aber wir fragen jetzt mal, hilft uns das denn gedanklich? Und hilft uns das auch im Glauben, wenn wir solche Aufteilungen machen? Im Nachdenken über diese ganze Problematik hat man in der Theologie versucht, das irgendwie zu denken, so dass man das gedanklich in den Griff kriegt. Ich will mal ganz grob die klassischen, ich sag mal, vier Modelle aufzeigen. Das sind dann sozusagen Alternativen zu Luthers Rede von Gott, der sich uns verbirgt einerseits, aber der sich vor allem für uns liebevoll und hingebungsvoll zeigt. Also diese Modelle, das sind Versuche, die sind entstanden aus der Erfahrung des Widerspruchs. Manche Denkmuster variieren da durchaus. Also das sind Versuche, das zu denken im Widerspruch, dass wir einerseits darauf vertrauen, dass Gott die Liebe und die Barmherzigkeit ist und andererseits aber Erfahrungen machen, in denen wir den liebenden und barmherzigen Gott gar nicht entdecken und sehen können. Also, das Erste. Man hat überhaupt keinen Widerspruch, wenn wir sagen, Gott ist gar nicht allmächtig. Gott ist für das Übel und das Böse gar nicht zuständig. Das Wirken Gottes und das Wirken der Menschen, ja, das wird dann auf eine Ebene gesetzt. Es gibt dann Mächte und Gestalten neben Gott. Gott macht vielleicht 70% Gutes, 30% machen die anderen. Da kann er offensichtlich dann auch nichts machen. Oder es fällt einfach nur nicht in seinen Kompetenzbereich. Ja, und das Zweite, ja, bei dieser Denkweise, bei diesem Modell wird auch versucht, den Widerspruch aufzulösen. zwischen Gottes Liebe und den schlimmen Erfahrungen in unserer Welt. Allerdings so, man hält an der Allmacht Gottes fest. Aber jetzt ist die Frage, um welchen Preis dann? Um den Preis, dass man ganz einfach die Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe streicht. Man bestreitet das ganz einfach. So hat man dann auch kein Problem mit dem Schrecklichen in der Welt. Ja, also dann hast du auch keinen Widerspruch. Wenn Gott ausschließlich als Allmacht verstanden wird, der alles in allem wirkt, dann sind die Übel und das Böse ja auch gar kein Problem. Erdbeben? Kein Problem. Gott macht eben, was er will. Die allermeisten kommen dabei um, ja. Ja, und manche rettet er. Ganz, wie es ihm beliebt. Puh, was wäre das denn für ein Gott? Also diese beiden Modelle schaffen riesige Probleme, die uns an Glauben dann angehen. Glaube heißt doch Vertrauen. Das heißt doch, wir vertrauen der Treue Gottes, wir vertrauen Gott. Aber wie könnten wir denn Gott vertrauen, wenn Gott gar nicht allmächtig wäre? Ich hätte da ehrlich gesagt Schwierigkeiten, wenn er nur einen bestimmten Kompetenzbereich hätte. Und da, wo es wirklich schlimm ist, da kann er dann nichts machen, weil das ja ein anderer Machtbereich ist. Ich hätte auch große Schwierigkeiten damit, wenn ich Gott ausschließlich als Allmacht begreifen sollte, ohne dass er barmherzig und voller Liebe für uns wäre. Die einen bringt er eben um und die anderen rettet er. Wieso sollte ich einem solchen Gott vertrauen, der sich so totalitär, diktatorisch verhält? Na, ich sag's ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Dieses Denken, dieses Reden von Gott gab's aus diesen Gründen ja auch kaum in christlicher Tradition. Und deswegen haben diese ersten beiden Denkweisen, die ich jetzt vorgestellt habe, sich auch nie wirklich durchgesetzt. Jetzt das Dritte. Das ist ähnlich wie das Erste, das ich gesagt habe. Mir geht's jetzt hier darum, die Argumentationsweise aufzuzeigen. Das Denken der verschiedenen Machtbereiche, also Gut, Böse, Gott, Mensch und so weiter, die überschneiden sich immer mal wieder. Also bei diesem Denkmodell gibt's klar zwei Bereiche. Es gibt zwei Prinzipien. Es gibt ein gutes Prinzip und es gibt ein böses Prinzip. Und Gott ist, na klar, Gott ist das gute Prinzip. Gott wäre dann zwar mächtiger als wir. Er wäre so eine Art Superman, so wie die bekannte Comicfigur. Gott wäre also sehr mächtig, ja, aber er wäre nicht allmächtig. Es gäbe Mächte neben ihm, die genauso stark wären oder sogar vielleicht stärker als er. Ja, wenn Gott so wäre, was hätte das wohl für Auswirkungen auf den Glauben an ihn? Ich weiß nicht, was du jetzt denkst, liebe Hörerin, lieber Hörer, aber ich wüsste nicht, wie man Gott vertrauen könnte, wenn er da absolut nichts machen kann. Wo es doch wirklich notwendig wäre. Gott wäre dann vielleicht jemand, der es zwar lieb meint, aber der es doch nicht kann. Ja, jetzt das Vierte. Also bei dieser Denkweise, bei diesem Modell wird der Widerspruch dann aufgelöst, einfach aufgelöst zwischen Gottes Liebe und den schlimmen Erfahrungen in unserer Welt. Und das geht so, dass man ganz einfach sagt, es gibt überhaupt gar keinen Widerspruch. Man sagt einfach, das Böse, das wir erleben, ja, das ist nicht wirklich böse und das ist nicht wirklich schlimm, denn das sieht nur so aus. In Wahrheit ist das für was gut. Ein Beispiel gebe ich mal. Also da ist jemand krank und dann kommt ein Freund oder wer auch immer und der sagt dann zu seinem verzweifelten Freund, guck mal, das ist schon für was gut, deine Krankheit. Na, denk mal ruhig drüber nach. Schöner Freund ist das. Das geht gar nicht so. So geht das nicht. Das ist einfach nur schlimm und gruselig, ist das. Ich muss das wohl nicht extra jetzt hier sagen. Nun, Wer so von Gott und seinem Wirken denkt, ja klar, klar, für den gibt's einfach nichts Böses, weil das ja in Wirklichkeit alles gut ist. Was für ein Zynismus. So, ja, vier gedankliche Versuche habe ich mal benannt. Wie man versuchen kann, Gott das Gute und das Böse systematisch zusammenzukriegen. Wir haben gesehen, schwierig. Und ich finde, das überzeugt alles nicht. Wir kriegen das nicht in ein System. Im Grunde ist all das ja auch der Versuch, Gott selber in den Griff zu kriegen. Und eben das funktioniert nicht. Ja klar, das alles zu durchdenken, vielleicht noch ganz andere Dinge in Erwägung zu ziehen, die wir jetzt hier in diesem Podcast noch gar nicht bedacht haben. Ja, das finde ich gut und das finde ich wichtig. Aber am Ende sollten wir uns eingestehen, ja und sonst auch, dass wir eben nicht Gott sind. Die Grenze, auch in unserem Verstehen zwischen Gott und uns Menschen, die sollten und müssen wir akzeptieren. Und genau an dieser Stelle setzt zum Beispiel Martin Luther ein. Darum jetzt auch zurück zu Luthers Rede vom verborgenen Gott. Die Stärke bei Luther ist, dass er nichts harmonisiert. Bei ihm ist das so. Er gibt Gottes Allmacht nicht auf. Und ebenso wenig gibt er auf, dass Gott barmherzig ist. Dafür wird bei dieser Sichtweise in Kauf genommen, dass sich daraus kein System erstellen lässt, in dem alles reinpasst. Alle Widersprüche bleiben denkerisch da. Und es bleibt die Herausforderung, dass sie dann ausgehalten werden müssen. Und wie kann das gehen? Ich zeig mal einige Beispiele auf, wie das in der Bibel so gemacht wird. Ah, ich muss mich beschränken. Zwei Beispiele bringe ich. Das erste Hiob 1 und 2, also im Buch Hiob, da könnt ihr das nachlesen. Da ist also Hiob. Hiob war ein lebensfroher Mensch. Reich war er und anständig, vorbildlich. Und dann? Urplötzlich, wie aus dem Nichts, verlor er alles, was ihm lieb war, alles. Auch alle seine Kinder und Schwiegerkinder kamen bei einem Unglück ums Leben. Und nicht nur das, dann wurde er selber schwer krank. Ja, da brechen Fragen auf. Fragen, die wir Menschen uns angesichts unendlich großen Leides stellen und auch stellen müssen. Wie macht das Hiob-Buch? Erst wird erzählt, dass Hiob ein guter, ein frommer Mann ist. Da wird vom Erzähler gleich zu Anfang alles abgeräumt, was später dem leidenden Hiob an Verfehlungen angeheftet werden könnte. Ganz klar, Hiob ist nicht schuld an seinem Leid. Und dann folgt doch eine Erklärung des schlimmen Leids von Hiob. Aber diese Erklärung liegt jenseits aller menschlichen Denkmöglichkeiten. Es wird uns nämlich eine Szene im himmlisch-jenseitigen Parlament gezeigt. Allerdings nur ganz kurz wird uns dieser Blick in die jenseitige Dimension gestattet. Dieser Bereich ist ja für uns Menschen unsichtbar. Wir Menschen sehen unsere Welt, wir sehen dies und das. Und hier wird uns kurz gezeigt, schau mal, es gibt Dinge, die uns Menschen prinzipiell verschlossen sind, bei denen es überhaupt keine menschlich klugen Erklärungen gibt. Und nun ist es gleichsam so, als ob da für einen kurzen Moment der große Vorhang weggezogen wird und wir da mal kurz reingucken können und es auch sollen in diese unerklärbaren Geheimnisse. Ja und? Was sehen wir da? Ich erzähle das hier jetzt mal mit meinen Worten. Da sehen wir doch tatsächlich ein himmlisch-jenseitiges Parlament, wie da Politik gemacht wird. Politik, die dann in unserer Welt umgesetzt wird. Und einer hat den Vorsitz, Gott. Gott, er beruft die Sitzungen ein. Und dabei ist er aber nicht nur einfach der Präsident, Bundestagspräsident oder so. Er ist der Herr Er ist der Ich bin da, so ist ja sein Name. Er ist der Ich bin da, also im Himmel und auf Erden. Und was ganz, ganz wichtig für uns ist zu wissen, er hat das Sagen. Da gibt's also dieses jenseitige Parlament. Hier im Bibeltext werden die Parlamentarier Söhne Gottes genannt. Das ist sozusagen die Bezeichnung. Die Bezeichnung dafür, dass sie Zutritt haben, dass sie dabei sein dürfen, dass sie Mitglieder sind, also Mitglied dieses jenseitigen Parlaments. Wenn man dieses Bild jetzt übertragen möchte, dann muss man selbstverständlich heute auch die Frauen dazu nehmen, ist doch klar. Und also könnte man dann dieses Parlament Kinder Gottes nennen oder auch Kinder dieses Parlaments, könnte man dann sagen. Auch unsere Parlamentarier im Bundestag, die über die Geschicke unseres Volkes bestimmen, abstimmen, Politik machen, ja, die haben ja auch ihre Bezeichnung. Allerdings nennt man unsere Parlamentarier und Parlamentarierinnen nicht, wie soll ich jetzt sagen, Kinder von Olaf Scholz oder Kinder von Friedrich Merz. Das Bild gefällt mir jetzt nicht. Wenn schon so ein Vergleich, dann finde ich das Bild mit unserer langjährigen Bundeskanzlerin viel schöner. Ist doch eine schöne Vorstellung, oder? Statt MdB-Mitglied des Bundestags, Kinder von Angela Merkel. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt wieder ganz ernst. Ihr habt ja gemerkt, dass dieses Bild an vielen Stellen hinkt. Also, es geht um dieses himmlisch-überirdische Parlament. Söhne Gottes, heißt es da wörtlich im Bibeltext. Kann man diese Mitglieder des Parlaments noch anders beschreiben? Das Neue Testament jedenfalls nennt diese jenseitigen Gestalten schlichtweg Mächte und Gewalten. Vielleicht kann man auch Schicksalsmächte sagen, die sich da um Gott herum versammeln. Es wird da debattiert, bestimmte Themen kommen auf die Tagesordnung, es finden aber auch Zweiergespräche statt. Ob es da auch schöne Gremienarbeit gibt, die ja unter uns Christen auch sehr beliebt ist, keine Ahnung. Es wird aber kein Zweifel in allem Regierungshandeln daran gelassen, dass nichts, aber auch gar nichts ohne Gottes Willen im Himmel und auf Erden geschieht. Nur eines sollen wir jetzt ganz offensichtlich sehen. Nicht die ganze Debatte, nur eines. Da ist nämlich der irdische Hiob das Thema. Ja, und was Hiob und alle Protagonisten im Hiob-Buch eben nicht wissen, das ist ein Doppeltes. Das Erste, was sie nicht wissen, Gott freut sich über Hiob. Ja, das ist ja erstmal was Schönes. Und weil Gott sich über Hiob freut, deshalb lehnt er sich auch ganz weit für Hiob aus dem Fenster. Und da sagt er doch tatsächlich, der Hiob, den finde ich richtig gut, der liebt mich auch. Und er setzt sich vorbildhaft für Gerechtigkeit ein, dieser Hiob. Ein toller Typ. Und dann wird Hiob das quasi zum Verhängnis, weil er eben nicht so ein ekelhaft berechnender Typ ist, der mit seinem Reichtum prahlt und andere niedermacht. Gott ist stolz auf Hiob. Gott setzt auf ihn. Und das ist das Erste. Das Zweite, da ist ein anderer, ein Parlamentarier, der Mitglied dieses überirdischen Parlaments ist, der Satan. Übernimmt jetzt hier den Gegenpart. Der bezweifelt das. Der sagt dann, Hiob ist genau so wie viele andere auch. Berechnend, egoistisch, sein Herz hängt am Geld, wie sonst auch in der Welt. Na, eine Bemerkung von mir jetzt dazu. Der Satan ist hier nicht einer mit einem eigenen Machtbereich gegen Gott. Etwa so eine Art Gegengott. Sondern er tritt hier als jemand auf, der kritisch hinterfragt und der dagegen setzt. Zugegeben, ja, echt gemein. Man gewinnt den Eindruck, dass er Hiob gegen Gott aufwiegeln will. Ja, sehr gut möglich. Also, der Satan setzt jetzt dagegen, gegen Hiob. Und so kommt es doch tatsächlich zu einer Wette in diesem himmlisch-jenseitigen Parlament. Und dann wird der Vorhang wieder zugezogen. Nichts mehr sichtbar. Alles Weitere im Hiob-Buch wird weiter erzählt auf der irdischen Ebene. Eines soll uns wohl damit ganz eindrücklich gezeigt werden. Hinter die wirklichen Geheimnisse des Lebens, hinter das ganze Warum, Wieso, Weshalb, kommen wir Menschen in dieser Welt nicht. Darum Vorsicht vor allen Vereinfachern und Welterklärern, die das doch so dümmlich, aber auch verführerisch machen. Im ganzen Hiob-Buch wird beides zur Sprache gebracht, das Schöne und Gute, aber vor allem auch das Unerklärliche, das Schreckliche. Das hat beides nebeneinander seinen Raum. Das kriegst du nicht in ein System unter. Und was da auch deutlich gemacht wird, Gott allein hat letztlich das Sagen. Das finde ich sehr entscheidend. Für mich und meinen Glauben macht es tatsächlich den Unterschied. Wenn es mir schlecht geht, dann sind das nicht irgendwelche Krebszellen oder irgendwelche Schicksalsmächte, denen ich hoffnungslos ausgeliefert bin, sondern ich habe es immer mit dem zu tun, der für mich der ist, der da ist, der ich bin da. Und ehrlich gesagt, das tröstet mich, gerade auch in allem widersprüchlichen Denken und Fühlen. Nun noch eine andere biblische Geschichte. Die kenne ich aus dem Kindergottesdienst von früher, vor zig Jahren. Eine spannende und beliebte Kindergottesdienstgeschichte, wie Gott Israel rettet beim Durchzug durch das Meer. Ihr könnt das nachlesen, Exodus 14, also 2. Mose 14, die Verse 21 bis 31. Was für eine Geschichte. Die Israeliten laufen doch trockenen Fußes durch das Meer, weil Gott durch Mose das Wasser geteilt hat. Und die bis auf die Zähne bewaffnet sind, der Pharao und seine Soldaten, die rennen hinterher und ersaufen im Meer. Sie kommen um, ja, weil Gott durch Mose das Wasser wieder zurückfluten ließ. Und das Ergebnis? Die Flüchtenden werden alle gerettet und die anderen, alle Verfolger, kamen um. Kein einziger blieb am Leben. Ja. So wünscht man sich das doch, oder? Die Guten gerettet, die Bösen gekillt. Und auch der Diktator selber, der Aggressor, ertrinkt in den Fluten. Für den Erzähler der Geschichte ist ganz klar, Gott hat das gemacht. Und so rettet Gott wunderbar seine Leute. Halleluja, Halleluja. Ja, jetzt fragen wir aber, auf wessen Kosten? Man muss ja nur mal die Perspektive wechseln. Stell dir vor, du müsstest aus irgendeinem Grund als Soldat für den Pharao kämpfen. Ja, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Es macht schon einen Unterschied, ob du zu den Israeliten in dieser Geschichte gehörst oder zu den Ägyptern. Zu dieser biblischen Geschichte gibt es eine sehr bedenkenswerte rabbinische Auslegung. Und in der wird erzählt, als der Pharao und seine Soldaten im Meer umkamen, da hätten die Engel einen Hymnus angestimmt. Gott aber habe den Engeln verboten, deswegen ein Loblied zu singen. Er sagte, es sind meine Geschöpfe, die da ertrunken sind. Tja, diese Deutung, die hält fest, dass es nicht gut ist, wenn um der Befreiung willen Menschen umkommen. Ja, hier geht die Geschichte so, dass um der Rettung willen andere umkommen. Und ich denke an den Kindergottesdienst zurück. Was für ein Entzücken! Ja, und auch die Mitarbeiterin, die diese Geschichte so emotional und voller Elan erzählt hat, hat sie wirklich toll gemacht damals. Aber so richtig jubeln, das geht doch eigentlich gar nicht. Und ich denke, das geht schon gar nicht bei Gott. Die einen, ja, die werden wunderbar gerettet und die anderen sterben. Und was ist nun mit Gott? Gott selber trägt diesen Widerspruch. Na klar, kann man fragen im Blick auf Gottes Wirken. Musste das sein, dass der Pharao und die vielen Soldaten ertrinken? War die Befreiung, war die Rettung nicht anders möglich? Diese Diskrepanz beim Wirken Gottes, diesen Widerspruch zwischen Befreiung und hier in dieser Geschichte dem gewaltvollen Handeln Gottes, ja, den nimmt die jüdische Auslegung sehr feinfühlig wahr. Das aber irgendwie zu harmonisieren, zusammenzukriegen, das wird gerade nicht versucht. Vielmehr wird dieser Widerspruch als ein Widerspruch in Gott ausgehalten. Ich weiß, das ist manchen zu wenig. Aber es ist auf jeden Fall besser, das auszuhalten und es nicht erklären zu wollen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man sich selbst ein Gottesbild machen muss, das zwar richtig schön systematisiert und dogmatisiert ist, aber das dennoch falsch ist, weil es auch an der erlebten Wirklichkeit am Ende doch zugrunde geht. Über die richtige Sichtweise, die richtige in Anführungsstrichen, haben Christen und Christinnen in der Vergangenheit ja viel zu oft heftig gestritten, sogar sehr verbissen und dogmatistisch. Hilfreich war das dann gar nicht, weder für die Christinnen und Christen selber noch in der Außenwahrnehmung. Einige Aspekte jetzt zu unserem Thema. Ja, die habe ich hier zusammengetragen. Und vieles könnt und müsst ihr auch noch hinzufügen. Miteinander denken wir ja den Glauben. Und die Ergebnisse können da recht unterschiedlich und auch sehr bunt sein. Was nun unser Thema angeht. Einerseits die Barmherzigkeit Gottes, das Schöne und Gute, und andererseits das Schmerzliche, das Böse, das Nicht-Erklärbare irgendwie einigermaßen zur Sprache zu bringen. So würde ich das vorsichtig so sagen. Glaube heißt, diesen Widerspruch als einen Widerspruch in Gott selbst auszuhalten. Ja, und wenn ich diesen Satz jetzt so sage, dann will ich damit nicht einen schlauen Lehrsatz raushauen, sondern ich möchte damit uns einen Vorschlag machen, nämlich unsere ganze Gedankenwelt Gott hinzuschieben. Die ganzen Problemfelder quasi auszulagern hinein in Gott. Das Schöne und Befreiende daran ist, dass es dann uns entlastet. Also nicht ich trage die Schwere der ganzen Welt, sondern er. Und wie kann das gehen? Indem wir ganz konkret in Beziehung treten zu Gott. Indem wir alle Schmerzen, alles Leid, alles Fragen im Gebet vor Gott bringen. Auf diese Weise wird dann die Frage zur Klage vor Gott, ja sogar mitunter zur Anklage an Gott. Und na klar, wir können viel miteinander theologisch hin und her bewegen. Wir können viel abwägen, wir können viel verwerfen und dies oder das für richtig halten. Aber der wirklich angemessene Ort, unsere Fragen, unsere von Kriegen gebeutelte Welt, ja, diese, die ja auch so sehr gefährdet ist, ja auch unser ganzes Leben, das können wir bedenken und dann auch vor Gott zur Sprache bringen. Er ist der angemessene Ort, an dem wir das zur Sprache bringen können. Er hat sich ja uns Menschen zugewandt. Er hat sich uns bekannt gemacht als der, der ist für uns. Das ist ja auch der Name Gottes. Ich bin da für dich. Und eben an diesen uns zugewandten Gott, der uns Menschen gemacht hat zu seinem Ebenbild, der sein Volk Israel gerettet hat vor der militärischen Übermacht des Pharao, der sich auch uns in Christus gezeigt hat und auch für uns da ist, an den dürfen wir uns wenden. An diesen barmherzigen und liebenden Gott wenden sich die Beter und Beterinnen in der Bibel. Ja, und wie machen die das dann, wenn sie schlimme, leidvolle Erfahrungen machen? Ich sag's jetzt nochmal mit den Begriffen von Luther. Sie wenden sich an den Gott, der sich ihnen zugewandt hat und zuwendet. Und diesem Gott, der sich ihnen zuwendet, dem halten sie den abgewandten Gott entgegen. Und das geht so, sie sagen, du hast doch gesagt, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Ja, dann mach das jetzt auch. Ja, oder so. Lieber Gott, du hast doch gesagt, dass du uns Menschen liebst. Ja, dann greif ein, mach ein Ende mit diesem grauenhaften Morden in der Ukraine und anderswo. Und auch so, lieber Gott, du liebst ja tatsächlich alle Menschen. Dann mach doch bitte Schluss bei uns in Deutschland und anderswo mit diesem grässlichen, völkischen Gequatsche, das ja alles vergiften kann. Und mach bitte auch, dass ganz, ganz viele Menschen diese Gefahr erkennen und was dagegen halten. Ich möchte jetzt schließen mit Gebetsworten, die ich nach Psalm 73, Vers 22 bis 24 formuliert habe. Es sind Worte, die ich ehrlich vor Gott ausspreche. Und liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht findest du dich darin ja auch selber wieder. Gott, manchmal geht mir vieles an die Nieren. Ich bin in meinem Denken und Fühlen hin und her gerissen. Ich bin so dumm wie ein Rindvieh und vor dir stehe ich wie ein Ochse vorm Berg. Trotz allem bleibe ich immer bei dir, denn du hast mich ja an deine Hand genommen. Nach deinem Plan leitest du mich. Du übernimmst die ganze Verantwortung. Darum gehe ich auch getrost meinen Weg und will auch meine Verantwortung wahrnehmen. Schenke mir geöffnete Augen für das, was ich zum Besseren tun kann. Lass es mich dann tun und danach nimmst du mich an in Würde. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie auch immer du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Thema weiter in deinem Herzen bewegst. Sei gesegnet, dein Roland Tober.
Achtung, Theologie, miteinander Glauben denken. Mit Pastor Roland Tober.